Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Prognostikasts mit einem erneut spannenden Thema. Und zwar heute sprechen wir über Smart City, IoT im städtischen Bereich. Smart City ist derzeit gefühlt in aller Munde. Doch was verbirgt sich eigentlich konkret dahinter? Und was wird in den Städten dahingehend unternommen? Wie und wo werden Daten generiert? Und wie werden diese dann gezielt eingesetzt und verwendet? Um genau diesen Fragen auf den Grund zu gehen, habe ich mir heute als Experten Dr. Andreas Schliemann von der WVV in Würzburg eingeladen. Hallo Herr Schliemann, vielen herzlichen Dank für Ihre Zusage und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute mein Gast sind.
Bitte.
Meine erste Frage zum Einstieg auch für unsere Hörer, um ein besseres Verständnis zu bekommen. Wie definieren Sie Smart City?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu definieren. Smart City ist eher so ein Syndrom mit unterschiedlichen Symptomen als eine sehr wohl definierte Sache. Also es gibt zwar die Smart City Charter der Bundesregierung, in der es auch sehr viel definiert, wie man den Smart City Status erreichen kann. Es geht darum Transparenz, aber weniger ein konkretes Ziel formuliert. Für mich hat es immer viel damit zu tun, wie viel Zeit kann ich für die wirklich wichtigen Dinge aufbringen. Also muss ich viel zutun, um bei der Verwaltung etwas in Gang zu setzen? Oder wie schwierig ist es, Informationen zu bekommen? Das hat natürlich auch meistens weniger wirklich mit Technik zu tun, sondern auch viel mit Integration und Prozessen, die wirklich aufeinander abgestimmt sind. Wo muss ich Daten eingeben? Wie werden diese Daten weitergeleitet? Was macht man mit diesen Daten? Wie ist meine persönliche Einstellung dazu? Bin ich eher restriktiv eingestellt und sage bloß nicht irgendwas preisgeben und ja nichts weitergeben? Oder sage ich, mir ist es wichtig, dass ich eben nicht tausendmal meinen Namen nennen muss, um irgendwas zu tun, sondern es wird von A nach B weitergeleitet. Das ist für mich so Smart City.
Und jetzt, um konkret auf Würzburg zu kommen, wie wird es aktuell in Würzburg gelebt und seit wann spielt es eigentlich eine aktive Rolle?
Also in Würzburg wird es sicherlich dadurch gelebt, dass die Stadt Würzburg sehr viel investiert in das Smart City vorankommen. Also es gibt eine eigene Gruppe, die sich darum kümmert. Wir partizipieren jetzt an einem Modellprojekt, das gefördert wird, der Förderantrag läuft. Und bei uns letztendlich spielt es eigentlich überall eine Rolle. Die WVV selbst, die ist natürlich als Unternehmen der Daseinsvorsorge, wie es heißt, in unterschiedlichen Bereichen tätig. Und alle haben mit Kunden zu tun, alle haben mit den Bürgern in Würzburg zu tun. In den meisten Fällen haben wir eine gewisse hoheitliche Aufgabe, die ein gewisses Maß an Souveränität, Transparenz und Vertrauen auch bedeutet. Und für uns bedeutet das eben auch viel im Bereich Dokumentationspflichten und Qualitätssicherung und Erhöhung.
Können Sie sich noch an den Moment erinnern, als bei Ihnen bei der WVV jetzt das erste Mal auch der Begriff Smart City gefallen ist und in welchem Zusammenhang der gefallen ist?
Die Smart City ist so schleichend gekommen. Also es gab jetzt nicht wirklich so den Moment, an dem man gesagt hat, so okay, ab 01.01.2018 ist das Ganze Smart City. Was so dazugehört, haben wir natürlich schon sehr viel früher begonnen. Also zu gucken, wie kann man die Kundenprozesse vereinfachen? Wie können wir uns selbst optimieren? Wie kann man Daten aus der Umgebung sammeln, um besser zu werden? Und das war natürlich nicht unter dem Begriff Smart City gefasst, sondern das hatte eher irgendetwas mit Kostenoptimierung zu tun, Prozessverbesserung. Und die Technologie, die es gibt, war lediglich als ein Vehikel, als sozusagen der Namensgeber des Ganzen.
Also wenn ich es richtig verstehe, war es dann eher ein schleichender Prozess, der auch immer mehr dann Anwendungen gefunden hat. Können Sie uns noch ein konkretes Beispiel nennen? Also dass ich jetzt als Bürger auch sage, okay, da werde ich vielleicht Tag ein, Tag aus sogar bereits mit Smart City Anwendungen konfrontiert.
Die Smart City Anwendung, die man sicherlich am ehesten mitbekommt, ist, wenn man wirklich als Kunde unterwegs ist und unsere Apps zum Beispiel verwendet. Dort haben wir Fahrplanauskünfte, in die ja Echtzeitdaten des aktuellen Betriebs einfließen. Als allererste App hatten wir eine Parken-App, die den Zustand der Parkplätze, also die Belegungsinformationen, wir starten jetzt oder haben gestartet mit den elektronischen Fahrscheinen. All das gehört ja in den Bereich Smart City sozusagen den Aufwand für Informationsbeschaffung verringern und auch den Prozess und die Zeit, die man für Unnötiges braucht, zu minimieren. Was man natürlich nicht so merkt, ist bei sowas wie intelligente Ampeln. Also als Autofahrer steht man natürlich davor und wartet und ärgert sich natürlich. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass bei diesen intelligenten Ampeln sehr viel Logik dahinter steckt, um eben Wartezeiten zu minimieren beziehungsweise andere Ziele tatsächlich zu unterstützen. Und dazu zählt sicherlich auch das neue umweltsensitive Verkehrsmanagement, bei dem eben sowohl der Verkehr wie auch Umweltdaten einbezogen werden, um entsprechend den Verkehrsfluss zu steuern.
Also ich habe jetzt verstanden, sehr viel im Bereich Mobilität, in dem Bereich, in welchem Smart City auch Anwendung findet. Gibt es noch weitere Bereiche, bei denen Sie schon auch konkrete Beispiele nennen können?
Was der Kunde sicherlich nicht so merkt, ist internen Optimierungen und die internen IoT-Themen, die wir vorantreiben. Ein sehr schönes Projekt ist zum Beispiel das Heizkraftwerk. Dort sind die Turbinen und Generatoren mit Schwingungssensoren ausgestattet und die Wartung wird sozusagen zustandsorientiert durchgeführt. Bedeutet dann weniger Ausfallzeiten, eher geplante Ausfallzeiten, die dann der Kunde natürlich sehr, sehr indirekt spürt.
Ja, verstanden. Das heißt, das Heizkraftwerk, das Sie jetzt gerade genannt haben, das ist sozusagen bereits ein erfolgreich abgeschlossenes Projekt in dem Bereich. Gibt es noch weitere bereits erfolgreich abgeschlossene Projekte oder ist es meistens eher so, dass es Projekte sind, die immer weitergehen, sich weiter optimieren, sich weiter verbessern, auch im Hinblick auf die technologischen Weiterentwicklungen? Kann es sein, dass so Projekte sich einfach immer ja weiterentwickeln?
Ja, natürlich. Man fängt klein an. Bleiben wir jetzt mal beim Stromnetz. Das hat sich im Laufe der Jahre natürlich drastisch weiterentwickelt. Und die Art der Informationen, die übertragen werden, die Menge der Informationen, die übertragen wird, die Erfahrung, die man mit diesen übertragenen Informationen gemacht hat, um ein Optimum zu erreichen, die wachsen natürlich mit jedem Jahr, dass man dieses System benutzt. Und mit jedem Jahr kommen neue Techniken mit rein, die wiederum neue Möglichkeiten bieten, oder vorhandene Möglichkeiten vielleicht einfacher oder billiger gestalten.
Sie haben auch gerade schon das Internet in gewisser Weise angesprochen. Wie viel Internet braucht man sozusagen für eine erfolgreich funktionierende Smart City? Und korreliert das letztendlich mit dem Ausbau des 5G-Netzes?
Also zum ersten Teil, wie viel Internet braucht man? Was natürlich sehr spannend ist, wenn man die Daten schon mal irgendwo eingegeben hat oder die Daten irgendwie vorliegen, diese Daten von A nach B zu bringen, dafür braucht man natürlich Vernetzung. Das geht über das Internet, das entsprechend abgesichert ist. Und insofern ist das Internet natürlich entscheidend, wenn man daran denkt, Systeme zu integrieren, um eben eine, nennen wir es, stadtweite, transparente, systematische Nutzung der vorhandenen Informationen zu gewährleisten. Der Zusammenhang zwischen IoT, Internet, 5G würde ich eher als Koinzidenz bezeichnen. Also wenn ich jetzt an IoT denke, dann sind die wenigsten Informationen derart, dass sie ein ultraschnelles Internet oder eine ultraschnelle Kommunikation benötigen. Sie haben nicht nur häufig, sondern auch in den allermeisten Fällen eher zustandsbezogene Informationen zu übertragen. Und zustandsbezogene Informationen sind im leichtesten Fall einfach nur ein Bit, ein, aus, richtig, falsch. Und diese Informationen sind auch häufig nur einzelne Werte, Temperaturwerte, Schwingungswerte, Zählwerte, Leistungsdaten, ähnlich wie so ein Kilometerstand beim Auto, können übertragen werden. Das ist etwas, mit dem man sehr, sehr viel anfangen kann und sehr stark in Richtung IoT geht. Ansonsten ist der Anspruch, um ein sehr cleveres IoT-Netz aufzubauen, eigentlich gar nicht so groß, was die Kommunikation angeht. Selbst wenn Sie an komplexe Auswertungen mit künstlicher Intelligenz denken und Sensordaten erfassen über zum Beispiel eine Kamera, die auf den Parkplatz gerichtet ist oder auf Straßen, dann kann man ja vor Ort bereits die Auswertung fahren oder Muster erkennen, um festzustellen, ob Bäume krank werden, ob eine Straße belegt ist, ob es Stau gibt und so weiter und so fort. Und der eigentliche übertragene Informationswert ist weiterhin dann nur, es gibt Stau, es gibt keinen Stau, 5 Bäume krank, 10 Bäume krank, 0 Bäume krank. Also insofern, 5G ist interessant, weil man insgesamt natürlich mehr übertragen kann, weil es enger maschig ausgebaut ist. Aber ich würde eher sagen, was wichtig ist, ist ein flächendeckender Ausbau vor Geschwindigkeit.
Wenn ich es richtig verstanden habe, die Basis sind ja schon mal die richtigen Prozesse. Wenn das auch gegeben ist, dass man dann eben auch die Rechenkapazitäten auf Vor-Ort-Lösungen übertragen kann und dann eben nur in Anführungsstrichen die Ergebnisse dann auch weiterleiten muss.
Ja, genau.
In welchem Bereich dieser, sagen wir mal jetzt, dieser drei Schritte, einmal die Prozessoptimierung, dann die Auswertung der Daten vor Ort und dann eben noch als letzten Schritt die Weiterleitung. In welchen dieser Schritte haben Sie jetzt am Beispiel Würzburg die größten Herausforderungen gesehen? Oder sind vielleicht tatsächlich aktuell auch immer noch für Sie bei neuen Projekten die größten Herausforderungen?
Also die größte Herausforderung gehen wir im Moment tatsächlich an. Und zwar, wir sind ja ein Unternehmen, das sozusagen durchaus in der Fläche unterwegs ist. Wir haben in der Stadt und im Umland Zehntausende von Anlagen, die die meisten überhaupt niemals zu Gesicht bekommen. Im Keller, unter der Erde, so eine Fernwärmeleitung, die bekommt eigentlich niemand zu sehen. All diese Anlagen müssen wir ja auch irgendwie instand halten. Eine Riesenherausforderung war und ist es immer noch etwas, diesen Kommunikationsweg aufzubauen. Das lösen wir jetzt, indem wir ein LoRa-Netzwerk aufbauen. Das ist aktiv, das wird auch weiter ausgebaut und so können wir sozusagen in die Fläche gehen und Daten übertragen. Das ist so der technische Part. Was dazugehört, ist natürlich auch so diese Backend-Logik. Also was mache ich dann mit Daten, wie gebe ich die weiter? Allerdings ist das dann eher, sage ich jetzt mal, Fleißarbeit als eine wirkliche Herausforderung in dem Sinne. Was natürlich einen enormen Wandel bedeutet, ist der Umgang mit diesen Daten. Sie bekommen jetzt auf einmal sehr, sehr viele Daten ins Haus geliefert. Diese Daten liefern gegebenenfalls auch etwas widersprüchliche Werte, weil möglicherweise ein Sensor mal ausgefallen ist, können ja auch kaputt gehen. Oder es fehlt ein Datum, weil zu dem falschen Zeitpunkt ein großer Öltransporter über der Sendestelle war. Und deswegen sind die Daten, die zurückkommen, natürlich nicht alle 100% perfekt. Damit muss man umgehen lernen.
Und was sind da jetzt Ihre Erfahrungen in den letzten Jahren? Also auch was Sie gerade angesprochen haben, der Umgang mit den Daten. Haben Sie da jetzt für sich selbst schon so eine Art Best Practice herausfinden können, wenn jetzt Datenpunkte wieder fehlen oder wenn Datenpunkte eben nicht wirklich verlässlich wirken? Was ist da so Ihr Vorgehen, das für Sie da am besten greift und funktioniert?
Wir nehmen jetzt erstmal den Ansatz an kleine, aber sichere Schritte. Es geht darum, erstmal die Daten in ein System zu bringen, ohne dass automatisch gleich irgendetwas ausgelöst wird, damit wirklich jeder sich darauf einstellen kann, der auch Verantwortung in den Bereichen trägt und gucken kann, wie verlässlich ist das Ganze. Und dann gibt es eben den Wechsel zu automatischen Prozessen, die durch einen Wert oder durch einen Algorithmus ausgelöst werden. Aber das ist so ein Voranschreiten. Denn so die Technik oder so dieses IoT-Thema, das ist ja technisch mittlerweile sehr ausgereift. Diese Hype-Phase, die mit jeder neuen Technologie einhergeht, die hat man bei IoT eigentlich schon lange hinter sich gelassen. Also es sind ausgereifte Produkte. Die Erkenntnisse sind eben, dass der Umgang mit den Daten, diese Prozesse erst noch gelernt werden müssen.
Sie hatten es jetzt schon davor auch erwähnt und jetzt auch nochmal das LoRa-Netzwerk. Können Sie uns da vielleicht auch noch einen kurzen Einblick geben, was sich genau dahinter verbirgt und wie es dann auch tatsächlich in Würzburg genutzt wird, beziehungsweise was auch so die Vorstellungen, die Hoffnungen für die Zukunft sind?
LoRa ist ein möglicher drahtloser Kommunikationsweg neben NB-IoT oder Digitalfunk. Es hat nur den Riesenvorteil, dass es sehr, sehr energiesparsam ist. Also einerseits vom Protokoll her natürlich, während man beim Wi-Fi oder WLAN sehr viel Protokolldaten übertragen muss, bevor man überhaupt ein eigentliches Datum übertragen kann, braucht man sehr viel Energie. Bei LoRa ist es anders. Es ist ein sehr schlankes Protokoll, das heißt, diese Geräte schlafen eigentlich die meiste Zeit, wachen kurz auf, senden das Datum und schlafen wieder ein, bis sie durch etwas aufgeweckt werden. Das ist ein Riesenvorteil, weil die Reichweite ist enorm. Das ist für uns hervorragend, weil wir natürlich auch in der Fläche aktiv sind. Wir können nicht alles mit Lichtleiter oder Glasfaser anwenden. Die XG, also 3G, 4G oder 5G-Geschichten sind teilweise dann auch teuer, wenn man sie komplett für die Fläche ausrollt. für alle Tausenden von Objekten. Letztendlich gibt es nicht überall auch einen Handyempfang. Insofern ist da LoRa sehr, sehr interessant, weil mit wenigen Antennen großen Bereich abdeckt. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir natürlich in der Stadt sehr viele Anlagen unter der Erde haben. Wir haben sehr viele Anlagen in Kellern und diese LoRa-Technologie ermöglicht eine gute Übertragung aus diesen dunklen Kellerräumen heraus, was ebenfalls ein Riesenvorteil ist. Und das ist eben LoRa.
Gibt es auch Vorteile für mich jetzt als Privatperson, dass ich sage, da wäre jetzt LoRa auch für mich als Privatperson von Vorteil?
Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Also wenn Sie jetzt eine Mietswohnung besitzen und keine Außenstellen haben oder mehrere Mietswohnungen, dann ist der Anwendungsbereich natürlich etwas geringer. Also weil Sie ja alles vor Ort lokal haben. Sie könnten gegebenenfalls über LoRa Ihren Hund tracken, das geht natürlich. Wenn Sie jetzt aber zum Beispiel schon eine kleine Gartenlaube besitzen, die irgendwo am anderen Ende der Stadt ist und Sie würden gerne wissen, müssen Sie tatsächlich am Abend rausfahren zum Gießen oder hat der Schauer tatsächlich auch diese Gartenlaube erreicht, dann ist schon mal LoRa wiederum interessant, weil es Daten dann über das Netz der WVV übertragen kann und Sie bekommen diese. Genauso wie die Überwachung von bestimmten Anlagen.
Wenn wir jetzt vielleicht nochmal zurückkommen auf diesen Gedanken dieser Smart City, wann glauben Sie, wird Deutschland als Land flächendeckend smart sein? Und was fehlt hierzu noch, beziehungsweise was sind da auch die größten Meilensteine, die noch erreicht werden müssen?
Also ich glaube, Deutschland wird niemals wirklich smart sein in dem Sinne. Also weil sich das Ziel auch ständig verschiebt. Also wir werden ja auch immer smarter und smarter und smarter. Die Anforderungen werden grundsätzlich immer unterschiedlicher. Heute ist es noch das Hipste, wenn man Sachen über eine App erledigen kann. Man lacht über diejenigen, die kein Handy besitzen und das Ganze alles noch per PDF-Dateien ausdrucken und abschicken. In Zukunft wird man vielleicht über die Handybesitzer lachen und es gibt schon neuronale Interfaces oder wie auch immer. Oder man braucht gar nichts mehr zu sagen, weil es alles logisch voneinander hergeleitet werden kann. Der größte Meilenstein ist, glaube ich, dass man im Sinne von einer lernenden Stadt denkt. Also sozusagen dieses ständiges Weiterentwickeln. Wie kann ich die neuesten Technologien dazu nutzen, einfacher durch den Alltag zu kommen? Wie kann ich wissen, wer welche Daten sammelt, dann muss ich die nicht mehr sammeln. Wie kann ich Prozesse sozusagen aufeinander abstimmen? Dazu braucht man einen gewissen Drive, um ständig auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Und das ist der Riesenmeilenstein, den man erreichen muss, dieses ständige Lernen, dieses immer up-to-date bleiben, damit man keine große Entwicklung eigentlich verliert oder aus dem Auge verliert. Auf der anderen Seite, und das ist so die Besonderheit zu Unternehmen, kann sich eine Stadt oder ein kommunales Unternehmen wie die WVV natürlich nicht leisten, zu sagen, okay, wir bedienen jetzt sowieso nur noch die Kunden oder die Städter, die mit dem Handy unterwegs sind und alle anderen müssen halt gucken, wo sie bleiben, sondern auch die Prozesse müssen ja weiterhin kompatibel sein mit, sage ich jetzt mal, demjenigen, der kein Handy besitzt, weil er es nicht möchte, weil er keinen Anspruch hat oder wie auch immer und dann tatsächlich persönlich in den einzelnen Stellen auftaucht.
Gibt es da dann auch einen Austausch zwischen den einzelnen Städten oder beziehungsweise jetzt in Ihrem Fall dann zu anderen Unternehmen im kommunalen Bereich, dass man sagt, man hat eine Arbeitsgruppe, die sich einmal im Monat zum Beispiel trifft und man gegenseitig sich mit Ideen befruchtet und schaut, ob man da sich noch weiterentwickeln kann?
Die gibt es definitiv. Wir sind in unterschiedlichen Verbänden aktiv, also Verband kommunaler Unternehmen. Wir sind in der TÜGER-Gruppe. All diese Verbände sozusagen, über die gibt es verschiedene Austausche zu unterschiedlichen Themen. Ein Riesenvorteil ist bei so einem Austausch natürlich, dass auch die rechtliche Seite immer mit beleuchtet. Auf der anderen Seite, wenn man sieht, okay, es ist tatsächlich ein komplett neues Thema, was man aufbauen möchte, da wendet man sich natürlich an externe Firmen wie Prognostica, um eben entsprechendes Know-how mit aufzubauen und dann in das Unternehmen zu bringen.
Wenn wir jetzt speziell über den Bereich Datenauswertung, Datenweiterverarbeitung und auch künstliche Intelligenz sprechen, also das verstehe ich richtig, dass Sie sich da dann auch die externen Experten sozusagen holen, die diese Data Science Skills dann auch mit in Ihr Unternehmen reinbringen, in Ihre Projekte.
Ja, genau, richtig.
Und in welchem Teilbereich ist Ihrer Meinung nach Würzburg am stärksten in der Definition von Smart City?
In Würzburg gibt es tatsächlich ein festes Team auch, das sich um Smart City-Themen kümmert, an die man sich wenden kann, unter denen Projekte ablaufen können. Es gibt unterschiedlichste Smart City-Ansätze, die auch gar nicht so neu sind. Also muss sagen, es fängt ja auch schon an beim Bürgerbüro. Also das funktioniert ja sehr gut, wenn man da einen Termin über die App bekommt. Und man muss nicht 20 Termine bestellen, sondern es reicht ein Termin, weil man eben bei ein und demselben Berater eben verschiedene Themen behandeln kann. Das gehört ja auch schon in die Richtung Smart City. Informationen werden auch sehr stark mittlerweile über Webseiten und über Apps sozusagen kommuniziert. Wenn Sie an das Team Orange denken, das hat auch eine App-Applikation geschrieben, die einen ganz nett warnt, wenn man mal wieder den Mülleimer nach draußen bringen muss. Das sind ja alles so kleine Puzzleteilchen, die letztendlich das Gesamte, was man als Smart City bezeichnen kann, ausmacht.
Also das heißt für mich als Bürger, und das haben Sie jetzt auch nochmal sehr anschaulich ausgeführt, ich habe wirklich sehr viele Vorteile. Also einmal die Zeitersparnis, sei es jetzt beim Warten für Bürgerbüroprozesse, aber andererseits dann eben auch in meinem Alltag, also sei es in der Mobilität oder jetzt sogar bei der Müllentsorgung. Welche Benefits bemerkt die Stadt selbst als Institution und was hilft es dann der Stadt auch, sich dahingehend weiterzuentwickeln, um da noch mehr Benefits rausholen zu können?
Smart City, und es steht auch so in der Charta drin, eines der wesentlichen Merkmale ist die Erhöhung der Transparenz. Wenn Sie sozusagen den Bürger über eine Smart City App oder Smart City Prozesse begleiten, dann weiß natürlich die Stadt auch besser über diesen Bürger Bescheid, sozusagen. Wo steht er gerade? Gibt es da Probleme bei einem bestimmten Antrag und so weiter und so fort? Langfristig wird es auch darauf hinauslaufen, dass die Stadt für diese Standardprozesse sehr viel weniger Kosten hat als zu heute. Sie wird dadurch keine Mitarbeiter entlassen müssen, weil es natürlich sehr viel komplexere Prozesse gibt auf der anderen Seite, die auftauchen werden und die betreut werden müssen. Aber sozusagen diese einfachen 0815-Prozesse, die verursachen dann natürlich auch bei der Stadt weniger Aufwand, nicht nur beim Bürger.
Gibt es Ihrer Meinung nach auch Nachteile beim Aufbau einer Smart City oder sogar Risiken?
Das sind immer zwei Seiten derselben Medaille. Also wenn Sie an Integration denken, dann ist das natürlich positiv, weil Sie nur einmal ein Datum eingeben müssen. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich, dass dieses einmal eingegebene Datum natürlich hundertprozentig stimmen muss, denn davon hängen vielleicht eben nicht nur dieser eine Bauantrag ab, sondern möglicherweise auch die Ausstellung der Heiratsurkunde plus irgendwelche weiteren Bescheinigungen. Insofern wird sozusagen sehr viel Mehrwert darauf gelegt werden müssen, was bei der, sag ich mal, Digitalisierung der eigentlich erstmal analogen Daten passiert. Woher die kommen, wie sicher die sind, wie häufig ein Update passiert, das sind alles diese Fragestellungen. Wenn das ungeklärt ist, dann ist es natürlich schwierig, verlässliche Prozesse darauf aufbauen zu können. Also insofern ist das immer ein Nachteil der Smart City. Sehr große Integration bedeutet, dass theoretisch natürlich beim Wegfall eines Bausteins nicht nur ein Prozess ins Stocken kommt, sondern gleich sehr, sehr viele Prozesse.
Also neben der Prozessoptimierung, die Sie jetzt am Anfang unseres Gesprächs schon erwähnt hatten, spielt denn da auch die Datenqualität eine entscheidende Rolle für erfolgreiche Umsetzung von Projekten? Wir sprechen jetzt immer über Smart City. Ganz grundsätzlich gefragt, ist eigentlich auch eine Smart Village vorstellbar?
Klar, also letztendlich sind die Menschen ja auch dieselben. Das heißt, die haben dieselben Ideen, Wünsche, Anforderungen an die Verwaltung, an Unternehmen und so weiter. Insofern sehe ich da keinen Unterschied zwischen Smart City oder Smart Village. Es verschiebt ein bisschen den Fokus vielleicht. Auf dem Land gibt es vielleicht bestimmte Einrichtungen, die nicht so häufig oder gar nicht vorhanden sind. Also wenn man daran denkt, zum Beispiel die Lebensmittelläden, die in kleinen Ortschaften zunehmend sterben oder gar nicht mehr vorhanden sind. Da könnte natürlich eine Art Digitalisierung, was ja auch tatsächlich schon gemacht wird, dass man Lebensmittel bestellen kann und der mobile Truck, der kommt dann tatsächlich ins Dorf gefahren. Während man solche Konzepte in der Stadt wahrscheinlich dann eher belächeln würde. Grundsätzlich sind die Themen natürlich sehr, sehr ähnlich.
Welche Projekte sind jetzt bei Ihnen in naher Zukunft geplant? Also sprich, welche Projekte sind bei Ihnen in den nächsten Monaten und sagen wir mal in den nächsten 1 bis 2 Jahren geplant?
Also in den nächsten Monaten ist natürlich der Ausbau der IoT-Infrastruktur geplant und auch letztendlich mittelfristig dann die Öffnung für Würzburg, für die Kunden. Langfristig, was auch schon dieses Jahr startet, ist die Gründung einer neuen Gesellschaft, der WVV, die sich massiv mit Digitalisierungsprojekten beschäftigen wird. Smart and Public wird sie genannt. Das zeigt eben den enormen Fokus, den wir jetzt setzen über die Gesellschaft. Spätestens wird es eben massiv angegangen.
Also ich sehe schon, Würzburg ist da immer noch dabei, sich weiterzuentwickeln und weiter zu verbessern. Was kann ich als einzelner Bürger auch machen, um meine Stadt, also jetzt in unserem Fall auch Würzburg, zu unterstützen, sich auch weiterzuentwickeln und die Projekte dann auch entsprechend zu fördern?
Also grundsätzlich würde ich immer raten, offen bleiben. Ja, also jetzt nicht kritiklos alles hinnehmen natürlich, aber offen bleiben und mal zu gucken, was wird da eigentlich bei Smart City gemacht, sich zu informieren bei der Stadt auf Internetseiten oder bei ihrem Stadtrat zu gucken, was passiert da gerade, werden Informationen abgefragt in unterschiedlichen Workshops oder bei unterschiedlichen Gruppen. Da kann man sich ja tatsächlich auch aktiv einbringen. Ja, das ist ja ein sehr variabel gestalteter Prozess, der die Bürger tatsächlich nicht nur Anteil nehmen lässt, sondern auch tatsächlich wirklich aktiv partizipieren lassen möchte, entsprechend, wie es eben auch in dieser Smart City Charter ist. Das ist eigentlich das Wichtigste, offen bleiben, zu gucken, kann man und möchte sich einbringen, nicht vielleicht alles verteufeln, nur weil es mit Computer, Datenaustausch etc. zu tun.
Ja, das sind doch sehr schöne Schlussworte. Also diese Offenheit zur Weiterentwicklung nicht nur von meiner Stadt fordern, sondern eben auch selbst dafür offen bleiben und mich auch weiterzuentwickeln. Gibt es von Ihrer Seite noch ein Thema, das wir nicht angesprochen haben, das Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch sehr gerne mit auf den Weg geben möchten?
Von meiner Seite aus gebe ich Ihnen auf den Weg, bleiben Sie offen, schauen sich die Dinge an, die in der Stadt passieren. Nutzen Sie die neuen Möglichkeiten, die es daraus gibt. Es wird sich für Sie sicherlich was verändern und es wird sicherlich leichter werden. Man muss sich nur darauf einstellen.
Wunderbar. Sehr schöne Schlussworte. Mit diesen Schlussworten möchte ich auch unseren Prognostikcast für heute beenden. Ich sage vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das sehr, sehr informative Gespräch, Herr Schliemann. Falls es Fragen, Anmerkungen, vielleicht auch Zweifel gibt seitens unserer Zuhörerinnen und Zuhörern, bitte einfach uns kontaktieren, sei es auch über unsere Homepage oder über Social Media. Wir sind da dann gerne für euch da und stehen auch jeglichen Fragen Rede und Antwort. Dann wünsche ich allen noch einen schönen Nachmittag und freue mich dann auf das nächste Mal wieder.